Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Das digitale Zeitalter. Fluch oder Segen für unsere Demokratie? Zwischen der Anonymität sozialer Medien und der Kraft der Online-Community navigieren unsere Kinder durch eine Welt voller Informationen und leider auch Fehlinformationen. Fake News, Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen zusammen mit dem weltweiten Aufstieg rechtspopulistischer Parteien verdeutlichen die Fragilität unserer demokratischen Errungenschaften, die es zu schützen und zu pflegen gilt. Doch wie navigieren unsere Kinder zwischen Fake News und demokratischer Teilhabe? Herzlich willkommen zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Heute bei mir zu Gast ist Ulrike Siebers, leidenschaftliche Waldorf-Fremdsprachlehrerin seit 1998 und seit 2016 aktiv an der Christian-Morgenstern-Schule in Hamburg. Nach ihrer eigenen fortwährenden Weiterentwicklung durch tägliche Erfahrungen und regelmäßige Vorbildungsteilnahmen übernahm sie ab 2007 auch national und international Verantwortung in der Lehrer-Weiter- und Ausbildung. Willkommen, Ulrike. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, schön, hier zu sein.
Ja, ich freue mich schon. Ulrike, du engagierst dich für die Entwicklung eines ergänzenden Online-Weiterbildungsangebots speziell für Waldorf-Lehrkräfte, der Plattform Eleva, E-Learning Waldorf. Könntest du uns kurz etwas über diese Plattform erzählen? Ist sie nur für Lehrkräfte konzipiert?
Ja, genau. Die ist entstanden aus meinem eigenen Erlebnis von Online-Fortbildung. Und zwar also Mitte der 2010, also das war 2014, 15, habe ich angefangen, mich mit der TRU auseinanderzusetzen, Klaus-Otto Schamer, und habe das online gemacht und habe festgestellt, dass das wirklich ein guter Kanal ist, um mit Menschen überall in der Welt in Kontakt zu treten, aber auch wirklich tiefe Lernerfahrungen zu machen. Und so entstand auf einer Oberstufentagung die Idee, dieses Medium auch für Waldorf-Lehrkräfte zu nutzen und gerade auch im internationalen Austausch voneinander zu lernen. Und ja, also das ist praktisch ein anderes Greifen von ein Buch, was man dann verbreitet und liest, jetzt einfach im Waldorf-Zusammenhang auch online in Kontakt zu treten und die Medien, Audio, Video, Text zu nutzen, um miteinander und voneinander zu lernen.
Ja, vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall auch später im Detail auf die Plattform zurückkommen. Doch zunächst interessiert mich, wie definierst du Medienpädagogik im Kontext der Waldorfpädagogik und welche Rolle spielt sie bei der Entwicklung gesellschaftlicher und demokratischer Kompetenzen?
Also Medienpädagogik im Waldorf-Kontext heißt für mich zum einen die Unterscheidung zwischen Medienkompetenz und Medienmündigkeit. Also Medienkompetenz kennen wir, die Fähigkeit, mit Medien umzugehen. Und da ist auch ganz wichtig, wenn ich über Medien spreche, dann meine ich nicht nur digitale Medien, sondern meine auch analoge Medien.
Ja, das ist auch wichtig, dass wir das erklären.
Genau, Bild, Text, Buch, alles sozusagen. Und insofern ist der Ansatz der Waldorf-Medienpädagogik auch ein ganzheitlicher von ganz kleinen Kindern, wo die Idee ist, die müssen überhaupt erstmal mit der Welt in Kontakt kommen. Also die müssen die Welt anfassen, in den Mund nehmen, erleben, erforschen. Das ist so ungefähr die ersten 6 Jahre. Natürlich gibt es da auch schon Bücher und kleine Kinder gucken auch schon mal leider Filme. Aber eigentlich müssen sie die Welt erstmal selbst begreifen, damit sie überhaupt mit den Bildern dann auch was anfangen können.
Ja, das wäre im Idealfall so.
Genau, weil ich habe selbst 4 Enkelkinder und wenn die dann so ein Buch angucken, dann müssen die ja eigentlich verarbeiten, was ist da abgebildet und was hat das mit der Welt zu tun.
Total.
Und wenn sie die Welt gar nicht kennen, dann ist das natürlich schwierig. Und der nächste Schritt wäre dann, also in der Regel mit Eintritt in die Schulzeit, die analogen Medien, also die Vermittlung zwischen Welt und Kind und Mensch, also Bücher, Texte, schreiben lernen, lesen lernen, damit umgehen, aber auch Sprache als Medium, also in der Kommunikation. Es ist letztendlich immer Sprache, Bild und Text, Schrift in verschiedenster Kombination. Und wenn Sie da dann einfach die Fähigkeit entwickelt haben, damit gut umzugehen, dann können Sie auch mit Eintritt in der Pubertät so ungefähr, also 6., 7. Klasse, dann auch den digitalen Raum erforschen, der ja sehr viel größer und unübersichtlicher ist. Und die Waldorf-Medienpädagogik geht davon aus, dass es kleine Kinder überfordern würde, in diesem großen Raum sich zu bewegen und sie erst einfach schrittweise diese Fähigkeiten entwickeln müssen. Das war jetzt die Medienkompetenz. Und die Medienmündigkeit heißt dann auch zu lernen, wie wirken diese Medien auf andere Menschen und auf mich. Also zum Beispiel auch bei Sprache, wie wirkt es auf andere Menschen, wenn ich sie beleidige? Wie wirkt es auf mich, wenn sie mich beleidigen? Das Gleiche mit Texten, mit Bildern. Und eben diese Wirkung von Medien zu erkennen, aber auch zu nutzen letztendlich. Und auch zu lernen, wie kann ich mich selbst schützen? Also wenn ich merke, etwas tut mir nicht gut, wie kann ich dann genau das auch steuern? Das drückt sich in dieser Mündigkeit aus.
Könntest du uns erzählen, wie du in deinem Unterricht die Themen Medienpädagogik und Demokratie miteinander verknüpfst, insbesondere unter Berücksichtigung der Waldorfpädagogik?
Ja, dazu würde ich kurz was zur Demokratie sagen, also zu diesem Begriff Demokratie. Ich bin jetzt nicht Historikerin oder Politologin, ich bin Englischlehrerin und Biologielehrerin und für mich heißt Demokratie Teilhabe, also in einer Gemeinschaft, dass alle teilhaben, nicht nur Entscheidungen zu fällen, sondern auch letztendlich sich zu informieren. Also wir sagen ja oft Demokratie, jeder entscheidet mit, aber ich kann ja nur entscheiden, wenn ich eine Grundlage für die Entscheidung habe. Das heißt, ich muss mich erstmal informieren.
Absolut.
Und ich muss eigentlich auch die Informationen dann irgendwie auswerten. Das heißt, ich brauche auch ein Interesse an der Welt und an anderen Menschen. Und genau, und dann muss ich vor allem, ich bin ja hauptsächlich in der Oberstufe, also Oberstufe geht bei uns ab der 9. Klasse. Das ist auch die Zeit, wo die digitalen Medien eine Rolle spielen, die analogen auch noch. Aber das heißt jetzt, für mich rein waldorfpädagogisch ist dies auch die Zeit, wo die Urteilsfähigkeit entwickelt wird. Also wo ein ganz großer Schwerpunkt der Waldorfpädagogik darauf liegt, der Jugendpädagogik, dass junge Menschen lernen, Urteile zu fällen. Und zwar nicht aus dem Bauch heraus und so spontan, sondern wirklich fundiert überhaupt erstmal Beobachtungen anzustellen, diese Beobachtungen auszuwerten und dann zu einem Urteil zu kommen. Und das ist so ein Hauptanliegen der Waldorfpädagogik im Jugendalter. Und wenn ich das jetzt in meinem Unterricht mache, also im Englischunterricht, habe ich ja das große Glück, dass ich sage mal, ich kann fast alles machen, Hauptsache ich mache es auf Englisch, weil das Hauptziel ist natürlich, dass die Kinder Englisch lernen, schreiben, lesen, sprechen, alles. Und das heißt, ich kann einerseits die verschiedenen Medien da hineinbringen, und ich kann eben auch mit ihnen üben, diese Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Also ich könnte das mal am Beispiel machen.
Gerne.
Ich habe jetzt gerade in der 9. Klasse, haben wir ein Buch gelesen, Hannah's Suitcase. Das passt jetzt auf zweierlei Weise. Das handelt von einem Mädchen, einem jüdischen Mädchen, die in den 30er Jahren in der Tschechoslowakei lebt und die dann nach der Machtübernahme Hitlers diesen Restriktionen ausgesetzt wird und schließlich in Theresienstadt, nach Theresienstadt deportiert wird und auch dann in Auschwitz stirbt. Und in diesem Buch ist eben einerseits, ist es inhaltlich eine Frage der Auseinandersetzung, was heißt Diskriminierung, was ist überhaupt diese ganze Thematik. Und da waren jetzt die Medien insofern auch besonders wichtig. Jetzt haben wir gerade YouTube-Videos angeschaut, wo der Bruder, der das nämlich überlebt hat, der lebt heute in Kanada und der gibt ein Interview. Und da haben die Jugendlichen gesagt, das hat ihnen das ganz viel näher gebracht. Also das war jetzt nicht nur eine Geschichte im Buch, sondern jetzt hörten sie diesen Menschen sprechen.
Ja, klar.
Und also das war, ist so die inhaltliche Ebene, also Themen zu behandeln, auch im Sprachunterricht, die wichtige, ja, sich mit wichtigen Themen auseinandersetzen. Und dann haben wir aus dieser Geschichte ein Hörspiel gemacht.
Ah, toll.
Also wir haben das in Szenen aufgeteilt und in Gruppen haben sie dann ein Hörspiel, Dialoge geschrieben und mussten jetzt selber entscheiden, wie muss ich einen Text umwandeln, damit ich den dann als Hörspiel verstehen kann. Und das sind ja so ganz viele Schritte. Und da versuche ich eben so zu arbeiten, dass sie das selbst ausprobieren und sich dann anhören und dann beobachten, was müsste ich noch verändern, wie mache ich das mit Soundeffekten da drin. Also dass das so ein Erkundungsprozess ist praktisch und sie jetzt lernen zu beurteilen, hat es gut geklappt, kann ich das verstehen, aber auch was drüber lernen, was ist eigentlich das Medium Hörspiel und Audio.
Ja, toll.
Und das heißt so auf verschiedenen Ebenen, genau, können wir das da entwickeln.
Sehr gut. Also klingt super spannend.
Also ich könnte jetzt noch zum Beispiel, kann man das jetzt weiterführen, in der 10. Klasse mache ich, also setze ich mich viel mit Geschichten auseinander, aber auch mit Debating. Und das ist ja jetzt auch so eine Frage heute, wie kann ich heute noch, also demokratisch im Diskurs sein miteinander? Die Tendenz ist ja sehr groß, wir kapseln uns so ab, wir sind in unseren Bubbles. Das ermöglichen uns die Medien ja auch. Oder ja, das ermöglichen sie uns nicht nur, sondern da locken sie uns eigentlich auch hin. Wenn du eine Suchanfrage stellst, kriegst du wahrscheinlich andere Vorschläge als ich.
Total, ja.
Weil sozusagen die Algorithmen uns gleich schon ein bisschen sortieren. Und das ist ja, ich finde, das Internet an sich ist ja eigentlich was total Demokratisches. Also vom Potenzial her. Jeder könnte seine Stimme formulieren. Wir können uns super gut vernetzen. Wir können voneinander hören und lernen. Aber eben gleichzeitig ist diese Möglichkeit, eben diese Bubbles zu bilden und sehr einseitig informiert zu werden. Und ich glaube, die Jugendlichen müssten beides erleben. Also einerseits die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, also sich auszutauschen, sich zu informieren und gleichzeitig auch bewusst werden, wie sie dann eben doch gelenkt werden. Und insofern kann ich dann auch im Unterricht zum Beispiel verschiedene Meinungen, also dass ich verschiedene Meinungen ausdrücken muss, dass ich Diskussionen lerne, dass ich auch lerne, mal eine Rolle einzunehmen, die ich eigentlich gar nicht selbst vertrete. Das fällt immer besonders schwer, also einfach mal die Gegenposition einzunehmen.
Ja.
Eben dieses Multiperspektivische. Und ich glaube, das können wir in vielen Stellen gut im Unterricht unterbringen.
Absolut. Und das führt eigentlich tatsächlich meine nächste Frage in so einer Zeit wie jetzt, ne? In einer Zeit, in der die digitale Medien allgegenwärtig sind. Was denkst du, wie können wir sicherstellen, dass die Medienbildung in der Waldorfschule aktuell bleibt und die SchülerInnen auf die digitale Welt vorbereitet sind?
Naja, wir müssen uns natürlich zum einen selbst damit auseinandersetzen. Dazu gehört auch, dass wir selbst keine Angst davor haben. Also ich glaube, so ein erster Schritt von Waldorfschulen, Waldorfpädagogen war erstmal so ein, oh Hilfe, keine Medien.
Ja.
Also ich kann noch erinnern, vor 20 Jahren, da war wirklich die Diskussion, darf ich einen Kassettenrekorder mitbringen in der 7. Klasse? Oder ist das gefährlich? Und das ist ja erstmal so eine Haltung, das ist neu, das ist fremd, das kann ich nicht und deshalb will ich es lieber draußen halten. Und ich glaube, das geht nicht. Also das ist die Welt der Jugendlichen, da wir müssen damit umgehen. Aber wir haben die Aufgabe, dass wir den jungen Menschen ermöglichen, das zu verstehen, was da passiert. Also eben auch zu verstehen, wie wirkt zum Beispiel Werbung. Ja, also wie manipulativ ist Werbung und wie wirkt das auf mich? Und wenn ich das ein bisschen verstehe, dann wirkt es immer noch, aber ich kann vielleicht auch mal hinterfragen, was machen die jetzt eigentlich mit mir?
Du hast ein bisschen mehr Kontrolle auch.
Genau, ne? Also natürlich sinkt das trotzdem ein, sozusagen. Ich kann mich noch an Werbung erinnern, die ich gesehen habe im Fernsehen, als ich 10 war. Also das war echt. Hat gut gewirkt.
Ja, das prägt.
Ne, das total. Aber trotzdem, wenn ich da ein bisschen aufmerksam werde, dann kann ich eben auch sehen, wie sexistisch ist Werbung, mit was für Klischees arbeitet die. Und auch das kann man ja gut im Unterricht unterbringen. Und ich glaube, wir müssten dann als Kollegium in einer Oberstufe, also auch vorher schon als Gesamtkollegium, wir müssten ein Konzept haben. Wir müssten uns miteinander hinsetzen und sagen, was sind die wichtigen Schritte? Wie können Kinder in der 5., 6. Klasse spätestens vermutlich lernen, was man in sozialen Netzwerken tut. Ja, und das kann man auch, da gibt es Beispiele, wie ich das auch analog üben kann. Also wie ich in der 6. Klasse so ein Netzwerk an der Pinnwand machen kann. Und ich brauche gar kein Handy zu benutzen und kann trotzdem üben, was ist WhatsApp. Also dann habe ich da so Klopapierrollen und stecke da meine Botschaften rein und kann sozusagen die Fähigkeiten und das, was ich brauche, kann ich dann eben da erüben. Und es gibt ja Medienpädagogik auch Ausbildung und Fortbildung, sowohl in Alanus, also an der Alanus Hochschule, als auch in Stuttgart. Und da, genau, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir uns auch das verteilen. Weil es ist nicht jeder, also es fühlt sich nicht jeder wohl dabei. Und dass wir auch aufteilen untereinander, wer kümmert sich um welche Aspekte. Also zum Beispiel finde ich oft diese Frage des Recherchierens.
Das ist auch wichtig.
Zuerst Kinder gucken sich um und sammeln Eindrücke und dann fragen sie Mama und Papa und vielleicht Geschwister und dann kommen die Erzieherinnen dazu und die Lehrkräfte und dann gehen sie irgendwann über auf Bücher, Bücherei. Und das sind alles noch ja sozusagen Quellen, denen ich vertrauen kann. Und dann kommt irgendwann dieser Sprung ins Internet. Und der ist oft nicht gut begleitet.
Durcheinander.
Ne? Ja, genau, da ist sozusagen, und jetzt sucht mal. Und da sind die natürlich völlig überfordert.
Klar.
Und nehmen das erste Angebot, was sie kriegen. Und jetzt das zu begleiten, das gehört auch in eine 7. Klasse. Wie sind diese ersten Schritte? Welche Suchmaschinen gibt es für Kinder? Wie können wir sie dabei begleiten? Wie viele Quellen muss ich haben, um zum Beispiel eine Information zu verwerten? Also, dass wir Raum schaffen in unserem Unterricht, nicht als extra Fach, glaube ich, sondern integriert in andere Fächer.
Ja.
Wenn ich irgendwo Referate mache, dann muss ich das mit integrieren. Wie kann ich eben recherchieren? Wie lerne ich das? Und so wie man in eine Bibliothek geht mit einer Schulklasse, in einer 6. Klasse vielleicht, so muss man eben auch Internetrecherche üben.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das ist ein, ich glaube, das ist tatsächlich ein Muss heutzutage. Mhm. In sozialen Netzwerken, Messenger-Gruppen und Online-Foren gedeihen extremistische Einstellungen und finden Anhängerschaft. Online kommen so oft Kinder und Jugendliche mit extremistischen Ideologien in Berührung. Wie können Waldorfschulen ihre pädagogischen Prinzipien nutzen, um SchülerInnen und Schüler zu befähigen, extremistischen Tendenzen in sozialen Medien kritisch zu begegnen und gleichzeitig ihre demokratische Kompetenzen zu stärken?
Naja, also ich glaube, ein großer Vorteil von Waldorfschulen ist die Überschaubarkeit. Also zum einen sind ja in der Regel Klassengemeinschaften von der 1. bis zur 12., 13. Klasse zusammen. Das heißt, hier ist eine Gemeinschaft, wo eigentlich die Kinder sich kennen, die Eltern sich auch kennen und es möglich wäre, früh anzufangen. Zuerst ist, glaube ich, der erste Punkt ist Elterninformation. Also, dass wir viel Elternarbeit betreiben, damit Eltern gut steuern, ab wann setzen sie ihre Kinder eigentlich einem Smartphone aus. Also, ich kenne das noch so, als meine Kinder vor 30 Jahren in den Kindergarten kamen, da kamen die Kindergärtnerinnen, damals hießen sie so, zu uns zu Besuch und dann war das so üblich, dass man den Fernseher zugehängt hat.
Mhm.
Ne? So nach dem Motto, das darf man nicht, dann kriegt man keinen Platz im Waldorf-Kindergarten. Das ist natürlich irgendwie Quatsch. Es geht auch nicht um Verbot, sondern es geht letztendlich darum, das zu verstehen. Also zu verstehen, was machen wir mit Kindern, was passiert mit den Kindern, wenn sie da eben einfach reingelassen werden. Und das heißt aber auch viel Information für Eltern, zum Beispiel darüber, dass man Filter installieren kann, dass man auch so untereinander bei den Eltern guckt, wie sprechen die sich miteinander ab. Also am Anfang viel Elternbildung, das ist, glaube ich, ganz wichtig, und zwar bevor die Kinder alle ein Smartphone haben. Und dann eben, wie gesagt, sehr viel dadurch auch, dass man Kommunikation in der Klassengemeinschaft übt. Wie gehen wir in der Klassengemeinschaft miteinander um? Was ist ein respektvolles Gespräch?
Ja.
Wie lernen wir einander zuzuhören? Es gibt jetzt oft schon so Mediatorenausbildungen für etwas ältere Schülerinnen und Schüler. Wie lernen wir einfach auch in Konflikten zu vermitteln? Ich glaube, dieses Extremistische entsteht ja auch dadurch, dass so Gruppen abgespaltet werden. Dass sie einerseits das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Und dass man sich nicht mehr miteinander auseinandersetzt. Und das war ja durchaus eine Herausforderung in der Corona-Zeit. Wir hatten auch bei uns an der Schule ein sehr breites Spektrum von Positionen. Und es dann hinzukriegen und zu sagen, aber es kommt uns jetzt darauf an, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und unabhängig von all unseren verschiedenen Meinungen, Ängsten, was da auch alles eine Rolle spielt, wollen wir trotzdem im Sinne der Kinder miteinander kooperieren und zusammenarbeiten.
Ja. Ja, das ist auch der Punkt, Zusammenhalt.
Genau. Okay, ich komme mal zurück zu diesem, wir kennen uns als Gemeinschaft. Das heißt, wir können auch uns eben begleiten und können auch Rücksicht nehmen. Wir sind ja in der Regel Gesamtschulklassen. Und wenn Kinder auch lernen und Jugendliche, dass alle teilhaben können. Also da ist für mich die Partizipation so wichtig. Also ich muss meine Aufgaben so stellen, dass alle Schülerinnen und Schüler was mitmachen können. Und nicht, dass sozusagen ein Drittel abgehängt ist. So, also Binnendifferenzierung oder einfach offene Aufgabenstellung, dass alle erleben, alle sind wichtig. Jede Stimme ist wichtig.
Wie begegnen Waldorfschulen der Kritik? Sie würden digitale Medien zu stark aus dem Unterricht ausschließen.
Also ich glaube, da müssen wir auch divers formulieren, dass man nicht sagen kann, die Waldorfschulen. Also aus meinem Erleben heraus, allein schon die 10 Hamburger Waldorfschulen sind dermaßen unterschiedlich, dass wir da einfach ein ganz breites Spektrum haben. Und ich glaube, dass, also da muss eben, wie gesagt, jede Schule ihr Profil finden. Also es gibt ja Vorgaben und Ideen aus, es gibt einen Lehrstuhl für Medienpädagogik in Stuttgart, die haben auch so ein Konzept entwickelt als Vorschlag, wie man das aufbauen kann. Und das muss halt jede Schule für sich ausgestalten. Und dann ist es, glaube ich, sehr eine Frage der Umsetzung. Wie wichtig ist es den Lehrerinnen und Lehrern, die unterrichten? Also in Hamburg haben wir das große Glück, dass wir auch so Fächer wie PGW haben, Soziologie, ja. Philosophie. Und also da können wir wirklich auch diese Aspekte von Demokratie und Meinungsvielfalt und Multiperspektive unterbringen und reinbringen. Aber ich glaube, da sind ja auch Bewegungen jetzt unter den Geschichtslehrern. Ich erlebe das immer bei der internationalen Tagung für Oberstufenlehrkräfte in Kassel. Also da gibt es so eine Gruppe multiperspektivische Geschichtsbetrachtung, wo GeschichtslehrerInnen aus vielen Ländern bestimmte Zeiträume aus ihrer Sicht sich darstellen. So, wie was war 1914 aus Sicht der verschiedenen Länder? Und dass Lehrkräfte sich selber darin auch bilden, dieses Multiperspektivische zu sehen und das dann in die Schule zu bringen. Und das müssen sie halt mit den Medien auch. Also diese Frage, welche Medien kann ich sinnvoll in welchen Unterricht integrieren? Jetzt haben wir ja noch die große Herausforderung neu von ChatGPT. Und und da merke ich zum Beispiel für mich, das ist jetzt, da musste ich mich jetzt richtig mit auseinandersetzen. Im Moment habe ich erstmal das Gefühl, wenn ich Hausaufgaben aufgebe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher immer, wer das geschrieben hat, was ich wiederkriege.
So. Ja, das ist auch eine Sache. Ne?
Und da ist so, aber auch darüber ins Gespräch zu gehen, was ist denn jetzt Vertrauen? Und muss ich jetzt so kontrollieren, dass ich nur noch zugucken kann und nur noch das glaube, was ich gesehen habe, was geschrieben wurde? Oder vereinbaren wir Regeln oder muss ich meine Aufgabenstellung völlig verändern? Und muss ich mit den Schülerinnen und Schülern üben? Wie mache ich zum Beispiel Fragestellungen? Also jetzt wird die Fragestellung wichtiger als das Ergebnis.
Genau, ja. Also wie hinterfrage ich einfach das Ganze? Ja.
Genau, der Prozess wird wichtiger als das Endergebnis. Was auch dazu führen kann, dass wir uns eigentlich wieder auf die Waldorfpädagogik besinnen, die eigentlich genau diesen Prozess betont. Wir werden manchmal so ein bisschen abgelenkt durch diese ganze Prüfungskultur und als wenn es sozusagen auf die Endergebnisse ankommt. Aber eigentlich kommt es ja auf den Lernprozess drauf an. Und den kann ja auch kein anderer für einen übernehmen.
Absolut. Jetzt, dass du ChatGPT erwähnt hast, gibt es neue Ansätze oder Technologien, die du spannend findest und gerne integrieren würdest in deinen Unterrichtskultur?
Also das ist gar nicht so neu, aber was ich jetzt für einen Fremdsprachenunterricht gerne nutze, ist zum Beispiel, also ich habe jetzt eine Epoche in der 11. Klasse, da habe ich ursprünglich Kurzgeschichten gemacht. So, und das habe ich jetzt erweitert allgemein auf Storytelling. Cool. Also es entwickelt sich ja dieses Bewusstsein, wie wichtig Geschichten sind. Ja, und da gibt es eben Podcasts, wo Menschen aus dem Alltag erzählen. Oder es gibt die TED-Talks. Also ein wunderbares Medium, finde ich. Die TED-Talks sind so toll. Und die jungen Leute sind auch ganz angesprochen davon. Und ich mache da, also ich komme mit verschiedenen Formaten als Möglichkeit dann auch, dass die jungen Menschen ihre eigene Stimme entwickeln und dann selbst irgendwas zum Ausdruck bringen, was sie bewegt, und sich das Format suchen. Ob die einen Podcast machen wollen, ob die einen TED-Talk machen wollen oder eine Kurzgeschichte schreiben oder Poetry Slam. Also einfach diese Vielfalt der Möglichkeiten der Formate und Medien mit in den Unterricht zu nehmen und den jungen Menschen zu ermöglichen, das selber zu gestalten. Weil ich glaube, diese Selbstwirksamkeit und die selbst sich zum Ausdruck bringen, das ist eben ganz wichtig, weil wir, die Medien verleiten uns ja auch ein bisschen zum Konsum.
Ja,
ne, man scrollt da so durch Instagram und dann ist schon eine halbe Stunde vorbei und man ist immer noch so am Weiterscrollen. Und wirklich immer wieder in der Schule auch wirklich in diese Aktivität zu kommen. Also aus dem Konsum und aus dem nur dem Vortrag zuhören, wirklich ins selber Tun zu kommen. Das finde ich einfach, da bieten die Medien ganz viele Möglichkeiten auch.
Definitiv. Auf elearningwaldorf.de, also Eleva, bietest du Weiterbildungen für Waldorf-Lehrkräfte an. Wie trägt diese Plattform dazu bei, LehrerInnen und Lehrer in ihre Rolle als Entwicklungsbegleiterinnen zu stärken, gerade auch in Bezug auf die digitale Bildung?
Diese Plattform ist sozusagen entstanden aus der Initiative von einigen Lehrkräften. Und die Idee war eigentlich, dass auf dieser Plattform jetzt verschiedenste Menschen Angebote unterbringen können. Da tut sich die Waldorfwelt noch ein bisschen schwer, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Aber es gibt verschiedenste Menschen, die das eben schon für sich entdeckt haben. Also zum Beispiel Ulrike Barth, die ist Professorin für Inklusion in Mannheim. Die hat so Inklusionskurse gemacht auf Deutsch und auf Englisch und lädt einfach Kolleginnen ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da passiert ja zweierlei. Zum einen, indem wir selbst uns online fortbilden, lernen wir das Medium kennen, ne, und können das sozusagen dann auch unter Umständen selbst nutzen in unserem Unterricht. Weil erst dadurch, dass wir das praktisch lernen, können wir es dann ja auch wirklich anwenden. Also es gibt, ich habe auch Kurse für Medien, Einsatz von Medien im Fremdsprachenunterricht. Jetzt ist Eleva auch Teil eines Erasmus-Projekts, also eines europäischen Projekts mit verschiedenen Hochschulen und Schulen, wo es darum geht, ein Medienkonzept zu entwickeln, auch über Waldorf hinaus, wo schon diese Ideen drin liegen, aber wie kann sozusagen gesunde, resilienzfördernde Medienbildung und Medienmündigkeit aussehen? Wie ist das Curriculum? Und
spannend.
Ja, das ist total spannend. Und da wird es dann auch Möglichkeiten des Trainings geben für Eltern, für Lehrkräfte.
Super, weil das ist eigentlich das, was ich kenne. Also ich habe auch einige von den Angeboten auch mich angeschaut und ich habe auch teilgenommen an der, zum Beispiel der Rassismus oder ja, Antirassismus-Kurs, der ihr da auch anbieten, der auch sehr gut ist. Ich habe aber bemerkt, also dieses Angebot kann auch sowohl als Lehrer als auch für Eltern auch da sein. Mhm. Wie kann man das eigentlich so ein bisschen so breiter machen, dass auch mehr Leute auch da dabei sind? So.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und finde ich sehr schwer zu beantworten. Also das Angebot ist ja mittlerweile so groß, dass es wirklich, ja, da habe ich eigentlich keine gute Antwort drauf. Also das ist so viel Angebot, dass es ein bisschen Glückssache ist, wer es findet. Ich glaube, du beziehst dich auf dieses Rassismus-Sensibilisierungs-Angebot. Genau, das machen ja zwei Kolleginnen aus Berlin, denen das ganz am Herzen liegt und die bieten so einmal im Monat ein 90 Minuten Online-Meeting an und einfach in den Austausch darüber zu kommen, über diese Thematik. Mhm. Und jetzt gibt es auch ein Projekt beim Bund, also beim Bund der Waldorfschulen, bei der Pädagogischen Forschungsstelle zu der Thematik Dekolonisierung. Und auch da ist geplant, auch auf Eleva dazu Materialien anzubieten und Kurse anzubieten. Aber die Frage ist natürlich bei all den Angeboten immer, wie kommen Menschen dahin? Wie finden Menschen das? Vielleicht durch diesen Podcast.
Hoffen wir mal.
Genau, ich mache ja auch einen Podcast, mit der auch eben diese Absicht hat, einfach Menschen zu erreichen.
Auf jeden Fall auch gerne zuhören. Wir werden den Podcast auch verlinken hier auf unsere Shownotes.
Genau.
Sehr gerne nach diesem Episode geh mal dahin und hör mal, was du da auch zu sagen hast.
Genau, also das heißt Gegenwart hören, Zukunft gestalten und ist in dieser Initiative Waldorf lernt. Also das war aus der Corona-Zeit praktisch, ist schon auch das Bewusstsein auch bei den Waldorfschulen gewachsen, dass dieser Online-Raum, dass wir den auch bespielen müssen. Und diese Initiative Waldorf lernt ist jetzt so eine Kooperation mit Eleva und der pädagogischen Forschungsstelle, die also wo diese Angebote entstehen, zum Beispiel der Podcast oder so regelmäßige Online-Dialoge, aber auch Begleitung von Lehrkräften. Da ist eben auch ein total tolles Mittel, wenn man jetzt Erstklasslehrerinnen aus verschiedenen Schulen hat und die treffen sich einmal in der Woche und tauschen sich aus.
Ja.
Weil in der Regel sind unsere Schulen so klein, dass wir nur eine Erstklasslehrerin haben.
Ja, stimmt.
Oder nur einen Zweitklasslehrer. Und dann haben die gar keine Gesprächspartner. Und dafür ist online einfach super toll. Genau, aber ich glaube, man muss so ein bisschen die Begeisterung dafür haben, sich auszutauschen. Also ist halt eine Kommunikation.
Sich echt mal damit beschäftigen, glaube ich.
Genau.
Also ich glaube, ja, das ist auch so der Punkt, will ich mich damit beschäftigen, ja, oder nicht? Will ich eigentlich also über meine Grenze hinausgehen oder nicht?
Genau. Und bin ich neugierig? Möchte ich andere Menschen treffen? Und dafür ist das Medium einfach super toll geeignet. Na klar, also nach so und so vielen Stunden Bildschirm habe ich auch keine Lust mehr,
klar,
aber da abzuwägen, ist es immer noch einfacher, als stundenlang irgendwo hinzufahren und Menschen zu treffen. Das ist, natürlich ist es schöner, irgendwo ein Wochenende miteinander zu verbringen, aber das sind einfach verschiedene Qualitäten.
Das stimmt. Wenn du jetzt eine Botschaft oder einen Rat an zukünftige Generationen von LehrerInnen und Lehrer sowie SchülerInnen und Schülern richten könntest, insbesondere im Hinblick auf Medienpädagogik und Demokratie, was wäre das?
Offen bleiben, Interesse haben und naja, einfach die vielen Möglichkeiten anschauen, die Medien bieten, aber auch die Waldorfpädagogik bietet. Und da würde ich vielleicht noch einmal diesen Aspekt, den wir als Schulen ja haben, diese Form der Selbstverwaltung, dass wir eigentlich nicht hierarchisch organisiert sind, sondern eigentlich kollegial uns leiten. Und das ist auch ein, also ist herausfordernd. Viele Schulen oder viele Lehrkräfte, wenn du die triffst, dann stöhnen sie, dass das auch wirklich anstrengend ist. Und aber klar, Demokratie ist anstrengend.
Ja.
Also es ist viel einfacher zu sagen, du entscheidest jetzt für uns und dann können wir auch gegen dich schimpfen,
ja,
weil du bist dann ja auch schuld. Und selbst die Verantwortung zu übernehmen ist natürlich anstrengend. Aber ich glaube, das ist sozusagen, ist auch für mich wichtig, sowohl in Bezug auf Medien als auch auf Pädagogik, immer wieder zu sagen, die Schülerinnen und Schüler müssen selbst aktiv werden. Die müssen, also wir müssen ihnen Räume geben, wo sie Selbstwirksamkeit erleben, wo sie eine Stimme entwickeln können. Und sie sollen spüren, dass wir wirklich an ihnen interessiert sind. Also, dass wir nicht nur daran interessiert sind, irgendwie die Abi-Themen durchzukriegen, sondern dass es darum geht, was brauchen diese jungen Menschen? Mit welchen Sorgen, Ängsten, Wünschen sitzen die da eigentlich? Und da einen Raum zu entwickeln. Und ich glaube, viele Lehrkräfte sind so Einzelkämpferinnen oder empfinden sich als solche. Und da einfach ja zu erleben, wie wichtig das ist, sich auszutauschen, wie viel Kraft das geben kann, wenn man sich mit anderen trifft und austauscht und auch ermutigt und bestärkt und Ideen austauscht, welche Möglichkeiten es da gibt. Ja. Das würde ich alles so raten. Einfach, offen zu bleiben, Interesse zu haben, einander zuzuhören. Immer im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Weil wir müssen uns mit der Welt auseinandersetzen, aber wir müssen das oder wir sollten das so tun, dass die irgendwie Hoffnung bestehen bleibt. Also deshalb darf auch sozusagen die Gefahr Internet, das dürfen wir nicht als so ein Gespenst darstellen.
Also nee, das ist auch
das natürlich
Problem.
Voller Gefahren, aber das ist ja die Welt der Jugendlichen heute. Und wenn wir das einfach verbannen, dann fühlen sie sich auch nicht gesehen und ernst genommen.
Ja, total.
Aber wir müssen ihnen auch Möglichkeiten bieten. Also eine Kollegin, zwei Kollegen von mir, die waren jetzt gerade auf Klassenfahrt mit der 8. Klasse, eine Woche ohne Handy. Also das
hat sie das geschafft?
Ja, die haben das geschafft. Aber sie haben tatsächlich erzählt, im Zug hatten die dann auch kein Handy. Und was tut man, wenn man kein Handy hat? Man unterhält sich. Und dann haben sich doch tatsächlich Erwachsene beschwert, dass sie sich so viel unterhalten haben und so laut waren. Und eine Frau kam und sagt, warum guckt ihr nicht auf euer Handy?
Nein.
Naja, und das ist natürlich genau das, ne? Also dann sind die Menschen still, wenn sie ein Handy haben. Ja, genau. Und wir wollen nicht stille Schülerinnen. Wir wollen Schülerinnen, die was sagen.
Nein, sonst lebt die Schule nicht, ne? Also ich meine, eine Schule lebt auch von diesem Lärm, von diesem, es ist so wie ein kleiner Bienenschwarm,
ja.
Weißt du, die einfach da wuseln
genau.
Und
ja, genau. Ja. Sowohl der Schwarm als auch die einzelnen, ja, die einzelnen Äußerungen, die ja nicht immer bequem sind.
Genau.
Aber die so wichtig sind.
Jugendliche kommen über Social Media früh mit Fake News, Hate Speech, Verschwörungstheorien oder Extremismus in Berührung. Wir hatten auch vorher das Wort Filterblasen auch erwähnt. Gibt es ein Rezept gegen diese gefährlichen Filterblasen?
Nee, ich glaube, ein Rezept gibt es vermutlich nicht. Wahrscheinlich, also wenn junge Menschen erleben, dass in der Gemeinschaft verschiedene Perspektiven angehört werden. Und wenn wir eben auch mit ihnen üben, was ich gesagt habe, mit diesem Diskutieren oder auf Deutsch heißt, im deutschen Recht heißt es Erörterung schreiben, im Englischen heißt es Debating, also diese verschiedenen Positionen einzunehmen. Und eben wenn wir auch erleben und vielleicht auch Situationen in der Klassengemeinschaft erleben können, was es bedeutet mit Fake News, also wenn man falsche Geschichten erzählt. Also wie die Wirkung auf uns ist. Ich glaube, wir können, also eigentlich würde ich darauf vertrauen, dass junge Menschen ganz viel positive Kraft mitbringen und die wollen eigentlich was Gutes tun. Und wenn wir ihnen in ihrem Leben, in unserem Unterricht die Möglichkeit geben und eben auch noch darüber aufklären oder gemeinsam erforschen, wie das mit den Fake News ist, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Wo wir uns damit, also ich bringe dann tatsächlich noch so einen Stapel Zeitungen mit, so richtig Papier.
existiert das
gibt's
noch?
Das existiert noch, genau. Die habe ich lange gesammelt. Nice. Und genau, einige gucken dann gleich auf die Fußballergebnisse und also natürlich alles englische Zeitungen, ne? Und aber erstmal dieses Erlebnis, ich blätter durch eine Zeitung, das ist authentisches Material. Ich fange an zu lesen und zu gucken und dann schauen wir eben, dann beobachten wir sozusagen, analysieren, was sind so die verschiedenen Abschnitte in einer Zeitung? Wie ist die aufgebaut? Und wie ist ein Artikel geschrieben? Und dann sprechen wir aber auch drüber, wie geht man mit News um? Also, was sind sozusagen Nachrichtenagenturen? Wie werden Nachrichten verkauft? Und dann auf dieses ganze System zu gucken, wie vielfältig ist ein Nachrichtensystem, wie vielfältig ist die Zeitungslandschaft. Wir gucken uns dann auch die Online-Medien an und also das ist auch eine Möglichkeit, einfach auch Bewusstsein zu schaffen für verschiedene Qualitäten von Zeitungen. Und ich glaube, wenn sie so viele Möglichkeiten immer wieder kriegen, das selbst auch zu erleben, und dann machen sie in Gruppen ihre eigene Zeitung und schreiben eigene Artikel und also können sich da sozusagen richtig erlebnisbasiert mit auseinandersetzen. Das sind so viele Schritte, glaube ich, wo sie dann, ja, was einfach die Chancen erhöht, demokratisch vielfältig zu denken und auch viel in die Welt rauszugehen, Menschen begegnen. Wir hatten mal auch ein Projekt, also als wir diese vielen Menschen aus Syrien hatten, die hier angekommen sind, haben wir einfach auch Geflüchtete eingeladen in die Schule, haben miteinander uns ausgetauscht, haben unseren Geschichten zugehört. Also ich glaube, diese Weltoffenheit, das ist auch ganz wichtig, in Praktika rauszugehen, also wirklich der Vielfalt zu begegnen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch das A und O. Bevor wir unsere schönes Gespräch zu Ende bringen, habe ich noch zwei Fragen, die gehen aber auch zurück zu das, was wir am Anfang hatten. Demokratie, Schule und sozialer Zusammenhalt. Wie passt das zusammen?
Schule als Bildungsort es gibt den Bildungsphilosophen Gerd Biester, der beschreibt, dass Schule eigentlich so drei Aufgaben hat. Also die Qualifizierung, das sind dann die Abschlüsse, die Sozialisierung, also wie geht man sozial in einer Gemeinschaft miteinander um? Aber was sind auch die Regeln der Gesellschaft? Wie lernen wir das? Und er nennt das Subjektifizierung. Also wie werde ich ich? Wer bin ich eigentlich? Wie lerne ich Was ist meine Identität? Und ich glaube, das sind eben, wenn wir das alles drei im Blick behalten, was ja Lehrpläne, auch staatliche Lehrpläne durchaus, zumindest in der Theorie tun, dann haben wir ja eigentlich in Schule eine Möglichkeit, ja, ganz viel für die eine ganzheitliche Bildung zu tun. Also wenn ich selber mich gesehen und gehört fühle und das Gefühl habe, ich kann meine Identität entwickeln, dann habe ich vielleicht eine gewisse Sicherheit. Dann fühle ich mich akzeptiert. Was schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt ist für eine Offenheit den anderen gegenüber. Und wenn ich eben eine Schule als soziale Gemeinschaft erlebe, dann kann ich da lernen, wie geht man in einer Gemeinschaft miteinander um, auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung sind, aber wie finden wir Lösungswege? Und du hast gesagt Demokratie, Schule und was war das dritte?
Zusammenhalt.
Ja, okay.
Soziale Zusammenhalt.
Genau, soziale Zusammenhalt. Genau, da wäre jetzt Schule eben noch diese Frage, trotzdem wollen wir, oder es gibt Menschen, die gerne wollen, dass die Kinder auch noch Abschlüsse machen. Also natürlich soll man in Schule auch was lernen, aber lernen heißt ja auch nicht gleich Abschlüsse.
Genau.
Ich glaube, da ist eben wichtig der Ansatz von Waldorfpädagogik, den wir uns auch wirklich immer wieder erkämpfen und erhalten sollten, wirklich möglichst lange als ganzheitliche Klasse zusammenzubleiben. Also nicht leistungszudifferenzieren, sondern wirklich als Gesamtschulklasse zusammenzubleiben, weil das ist auch ein Zeichen. Also sortiere ich aus, bilde ich Gruppen oder sage ich eben, wir gehören zusammen und wir finden gemeinsam einen Weg, gemeinsam zu lernen. Und trotzdem muss jeder lernen können. Also Gerald Hüther sagt das so schön, in Gemeinschaft mit anderen über sich hinauswachsen. Das ist so seine Definition von Glück. Und das ist eben auch wichtig. Also nicht so ein Einheitsbrei, wo einige immer unterfordert sind und andere immer überfordert sind, sondern dass, wenn Menschen erleben, wir können hier eine Gemeinschaft haben, wir haben ein Ziel, wir wollen irgendwo hingehen, aber trotzdem kann jeder seine eigenen Grenzen auch ausdehnen. Weil das ist ja auch ein positives Erlebnis, wenn ich selber wachsen kann. Und das ist eine große Herausforderung, glaube ich. Aber es ist machbar und es lohnt sich.
Definitiv. Warum ist Demokratiebildung gerade in der heutigen Zeit so wichtig?
Ich habe gerade so einen spannenden Podcast gehört. Also ich war eigentlich gar keine Podcast-Hörerin, aber von Claudine Niert. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, kenne ich nicht.
Also
werde ich mich anhören.
Hotel auch. Matze ist der Podcast. Und Claudine Niert war lustigerweise Mutter in der ersten Waldorfschule, wo ich unterrichtet habe.
Witzig.
Und sie ist in dieser Bewegung mehr Demokratie. Also, und sie spricht da über direkte Demokratie. Und ich glaube, da wird ganz deutlich, also jetzt in unserer jetzigen Zeit bewegt es sich ja tendenzmäßig wieder so ein bisschen weg von Demokratie. Na, also ich bin in den 50er Jahren, Ende 50er Jahre geboren. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang immer zu mehr Offenheit, zu mehr Demokratie, zu mehr Diversität hat es sich lange entwickelt und auf einmal scheinen es so Rückschritte zu geben.
Leider.
Also so Rechtsrucke in verschiedenen Ländern. Und das haben wir ja eigentlich in den 90er Jahren nicht erwartet.
Nee.
Also wir haben ja eigentlich gedacht, es wird immer besser. Genau, und nun, sie beschreibt da eben auch, und das finde ich spannend, dieses, wo kommt das eigentlich denn her, dieser Rechtsruck? Und wo ist dann vielleicht auch eine Überforderung? Wo haben wir auch nicht gut zugehört? Also auch in Deutschland diese Frage der Wiedervereinigung. Wie gut haben wir uns denn zugehört eigentlich, wie es uns damit ging? Und jetzt dieser ganze Aspekt, wir sind ein Migrationsland.
Mhm,
haben wir das schon, haben wir das eigentlich schon verstanden?
Nee.
Nee, genau. Und da, also dieses, wie gehen wir eigentlich damit um? Und wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Und wie begegnen wir uns, damit wir uns nicht ausgrenzen müssen, damit wir uns auch nicht überrollt fühlen? Da spielt ja die Frage der Identität auch eine Rolle. Also, wer bin ich denn eigentlich? Und das ist ja auch ein spannendes, auch für Schule ein spannendes Thema. Wie gehen wir mit Diversität um? Wie sensibel sind wir dafür eigentlich? Genau, und da sind dann einige Herausforderungen, glaube ich, heute eben. Da geht unsere Gesellschaft in eine Richtung, wo wir hinterherkommen müssen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und die einen, die grenzen sich dann lieber ab und genau, und bewegen sich sozusagen, diese Rechtsbewegung ist ja eigentlich eine Abgrenzung und auch ist auch der Ruf sozusagen, ich brauche eine starke Hand, die das alles regelt.
Ja.
Also ist auch ein bisschen die Frage, wenn wir sagen, Demokratie ist Mitbestimmung und Mitgestaltung, dann ist, glaube ich, in so einer großen Demokratie wie in der Bundesrepublik, also das ist oft so weit weg. Ne? Die ja. Politiker da oben, die sind so wahnsinnig weit weg. Und ich gehe alle 4 Jahre wählen und zwischendurch nochmal kommunal, aber es ist so wenig, also es ist eher die und ich. Und es ist nicht so ein Wir. Und wenn ich jetzt so Instrumente habe in der direkten Demokratie wie Bürgerentscheide oder Bürgerräte, dann wird wieder die Stimme der einzelnen BürgerInnen wichtig. Und dann fühlen die sich auch gesehen. Und dann müssen die nicht unbedingt gegen Demokratie und sozusagen die starke Hand wieder sich wünschen, die das alles regelt. Und ich glaube, deshalb ist das, also da gibt es ganz viel Verunsicherung, was ja auch nicht verwunderlich ist, unter den Jugendlichen auch, also Klimawandel ja, und so, das sind ja auch alles bedrohliche Themen, aber umso wichtiger ist es eben auch, Jugendlichen zu zeigen, hier gibt's was Kleines, was man tun kann. Also diese Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, das A und O. Das ist eigentlich mir mein allergrößtes Anliegen, den Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, selbstwirksam zu werden. Und nicht nur, indem sie Aufgaben erledigen, 27 Mal der gleiche Aufsatz und eigentlich macht gar keiner mehr das Hören oder das eine richtige Ergebnis bei der Matheaufgabe, sondern wirklich dieses, dass wir interessiert sind daran, was haben die zu sagen? Und dass wir Aufgaben stellen, wo wir vielleicht 30 verschiedene Antworten kriegen. Und dass wir wirklich, wirklich Fragen stellen. Nicht nur so Pseudo-Fragen, sondern wirkliches Interesse an den Menschen entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was stärkt und was uns dann auch Mut geben kann, gemeinsam nach vorne zu schauen.
Schöne Worte. Und jetzt sage ich nur herzlichen Dank, Ulrike, für das inspirierende Gespräch und deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das Gespräch hat mir auch viel Spaß gemacht und mich angeregt, viel nachzudenken.
Sehr gut, mich auch auf jeden Fall. Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere ZuhörerInnen, auch schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschläge oder deine Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam die Waldorfpädagogik weiterzudenken und zu gestalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.